Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ja, wir sind nach einer Woche Pause wieder am Start. Lennart.
Koffein kickt.
Was ist los? Du hampelst.
Der Kaffee zündet langsam am Freitagnachmittag.
Ja, stark. Ich brauchte gerade den Kaffee, um irgendwie mein steiles, herannahendes Tief, was gleich kommt, um ein bisschen aufzufangen. Spoiler, nächste Woche gibt es ein Video über eine Diagnostik, über ein Power Profiling.
Ach, jetzt sprichst du doch drüber.
Ja, ich sag nur, dass ich gemacht habe.
Ja, okay.
Ich sage aber die Daten. Einen dreckigen 2 Minuten und 12 Minuten Test auf der Rolle. Das war das Erste, was ich nach 3 Wochen Pause jetzt gerade gemacht habe.
In deiner Heimat, deiner heimlichen Zwift.
Aber wir haben es gerade drüber gesprochen, das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Das ist so ein bisschen wie, kennt ihr das, Leute, wer von euch schon mal häufig auf Mallorca war? Dieses Gefühl, ne, du landest, steigst aus dem Flugzeug auf, batz, 16 Grad, Sonne im Januar. Du atmest einmal ein, riechst ein bisschen Pinien, setzt dich in den Mietwagen, keine Ahnung, fährst sonst wohin, ich weiß, letzten Jahr mal in Alcudia, dann fährst du dann schön die Autobahn entlang und links Tramontana bäumt sich auf und denkst so, ja Mann, ich bin wieder hier. Erste Ausfahrt, du kennst das Schlagloch, du kennst diesen Drempel, du kennst die Kurve. Und so geht's mir auch auf Swift.
So geht's dir auf Atopia, ne?
So geht's mir auf Atopia. Erstmal schön durch die Wüste, dann zu den
Tempus, Tempus Fugit rausfahren.
Tempus Fugit. San and Sequoias.
San and Sequoias, genau. Bist du wieder da.
Und ich finde, ich bin bin den Test gefahren. Du wirst mich verstehen. Ich brauchte für den Test auf jeden Fall auch visuellen Anstieg, dass ich weiß, dass es hart ist. Liegt daran, dass ich gerade einen Berg hochfahre. Ich kann das nicht, wenn ich den Steigungsmodus drin habe, in der flachen fahre, weil ich würde jetzt nicht einfach die ganze Zeit eine 50 knallen. Würde ich nicht machen. Ich brauche das in den Anstieg, weil dann sehe ich, ist hart, dann kann ich mich quälen. Und ich finde, letztes Jahr heißt er, glaube ich, da, dieser eine Anstieg, ich habe vergessen, wie er heißt, wo du, die Strecke heißt Oh Hill No, wenn du hoch und runter fährst.
Oh Hill No ist ungefähr so mein Motto im Radsport.
Oh Hill No. Ja, der straight hoch geht, dann oben.
Dann oben so zickzack fährt, genau. Ja, von der Küste weg zum Radio Epic, Tower.
Epic KOM. Genau, genau. Er heißt dann, wenn du hochfährst, heißt er zum Radio Tower, weil es dann quasi zum Radio Tower hochgeht, aber ich meine halt den davor.
Bist du da nicht letztes Jahr?
Da habe ich meinen Bestwert gefahren.
Da bist du aus Versehen dumm aufgestiegen in die A-Kategorie, ne? Das erinnere ich mich noch, da hast du mich ziemlich beeindruckt.
Ja.
Da habe ich da so ein Rennen gefahren sind.
Da habe ich Wifi abgestellt am Anstieg.
Ja, ist auch keine Kunst mehr.
Liebe Grüße. Beim legendären Frühjahrsklassiker auf Swift, Mayan Sanremo.
Ja, stimmt.
So heißt die Strecke.
Okay, da warst du zu Hause. Ich hatte auch so ein bisschen Frühjahrsgefühl. Ich bin gerade über den Parkplatz gelaufen hier vom Café, als ich Kuchen geholt habe für uns beide.
Ja.
Und habe so hochgeguckt und habe so einen blauen Himmel gesehen und es war so ein bisschen, und es ist ein bisschen mild noch draußen, so ein bisschen windig. Dann dachte ich, es könnte jetzt 1:1 auch so ein Setting sein, wenn du das erste Mal merkst, so im Februar, März, es wird so ein bisschen freundlicher draußen. Und da hat es dann wieder so ein bisschen gekitzelt. Da dachte ich so, in diesem Setting könnte man Bock haben, Rad zu fahren. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt anfangen zu trainieren. Weil wenn ich das im März habe, das Gefühl, und denke, jetzt muss ich anfangen, dauert es viel zu lange, um fit zu werden. Das heißt,
ja,
dieses Wintertraining ist wichtig und ich muss mich jetzt langsam in den Modus reinbekommen mit einer Struktur, weil ich halt eben nicht dann im März da stehen möchte, aber noch eigentlich 2 Monate aufholen muss, damit ich in der Lage bin, wieder einigermaßen adäquat Rad zu fahren.
Ey, ganz ehrlich, es tut mir ein bisschen leid. Ich würde eigentlich gerne deine romantisierte Vorstellung jetzt gerade so ein bisschen bestehen lassen, aber ich komme jetzt mit der Keule der Wahrheit. In 2 Tagen wird die Uhr umgestellt. Ja. Das beginnt jetzt erst, Lennart. Ja. Der Winter kommt.
Auf Atopia ist nicht dunkel, ne?
Selten. Ja, das stimmt. Da ist immer gutes Wetter. Okay. Zwei Wochen.
Auch eine Lüge.
Bitte?
Das ist auch eine Lüge.
Ja, das
regnet es auch.
Ja, und unter meiner Rolle regnet es die ganze Zeit. Ja. So, 2 Wochen, was ist passiert? So ein bisschen was im aktuellen Radsport?
Nichts, wie immer, im Oktober.
Ah, weiß ich gar nicht. Tag, Van Schip, Joey Van Joey?
Nee.
Wer ist er jetzt?
Anders. Jan Willem.
Jan Willem, genau. Wow. Jan Willem Van Schip.
Der Name ist genauso sperrig wie das Fahrrad, was der fährt. Also.
Diese Sattelstütze gehört verboten. Meine Meinung.
Weiß ich jetzt nicht.
Nee, also war ja wieder so eine Fun-Chip-Situation. Hat da wieder experimentiert. Da gibt es auch noch ein paar News zu. Ich hatte mal auf Instagram ein bisschen rumgeguckt. Die haben ja einiges da an der Stelle bei dieser Position, die er da gefahren ist. Auch im Windkanal getestet, das ein bisschen ausprobiert. Diese Form der Sattelstütze sollte ja auch so ein bisschen, ich glaube, den Stream an den Beinen anders zirkulieren lassen. Und dann ist er ja auch einer dieser Fans, die in einen extremen Stack vorne hochgehen. Ich weiß nicht, kennst du den Bro auf YouTube? I built the fastest bike on the world? mit der so manche nee. Sagen, der macht den schnellsten Rahmen, aber der einfach so einen extrem hohen Stack hat, dass er einfach so ein bisschen wie ein TT drauf liegt.
Ey, ich noch nicht gesehen.
Ja, soll ja, ist er ja vielleicht ein bisschen schneller, er fährt immer so eine komische Strecke mit einer gewissen Geschwindigkeit und guckt, wie viel, oder eine Wattzahl und guckt, wie schnell er ist. Und es ist anscheinend dann doch ein bisschen schneller, vorne hoch zu gehen und diese aggressive Van Schip-Aero-Posi zu fahren. Aber ey, das Ding kannst du doch nicht
zu
mehr lenken.
Zu welchem Preis?
Das geht ja,
stell dir vor, wäre eigentlich mal geil, den in so einen Massensprint zu schicken mit dem Zeller.
Mit so 30 cm Stack.
Ja, genau. Was muss sich so scheiße anfühlen?
Ja, das finde ich halt auch. Also ich weiß ja, ich habe ja damals das Gefühl, da hatte ich ein normales Rad und habe das Gefühl, das war ja so ein Gravel-Roadbike oder ein All-Roadbike und das war ein bisschen mit höheren Stack gebaut, weil es ein Gravel-Bike eigentlich ist und ich habe da schon das Gefühl gehabt, jeder Kurve, als ich Girona fast in die Wand gescheppert bin,
ja.
Ich bin zu spät dran, ich kriege die Karre nicht rum und ich verstehe nicht, wie man mit Kurven fahren soll.
Das weiß ich auch nicht, aber im Prinzip geht es mir nur darum, in Ausreißergruppen zu kommen
ja.
Und dann irgendwie durchzukommen, aber ja, also kein Fan von der Posi. Ich finde die Idee, also ich finde das Tüfteln geil.
Mhm.
Man könnte das vielleicht auch mit ein bisschen mehr Swag kombinieren, weil der ist einfach nicht da.
Wenn er mit seinem Abos-Helm, diesem Zeitfahrhelm und dieser Brille fährt.
Oh, das tut schon ordentlich weh. Deswegen wollte ich das Thema eigentlich gar nicht aufmachen, aber du hast damit angefangen. So, ich weiß nicht, ja.
Ich das schon endet ganz, jetzt gerade an der Stelle
ganz, wieder. Ganz gut, dass die den dann irgendwann entfernt haben.
Ja. Und dann, die haben sich nur einfallen lassen, okay, was können wir jetzt hier, die Sattelschütze ist es.
Ja, gut, also wenn du was finden willst, dann kannst du dich wahrscheinlich an vielen Dingen aufhängen, ja. Aber die Sachen sind ja nach und nach alle irgendwie genehmigt worden oder sind erst in der Zukunft dann nicht mehr regelkonform. Ja. Aber ich frage mich auch, holst du dir nicht vor so einem Rennen dann einfach nochmal die Sicherheit, dass das Rad legal ist?
Ich glaube, also ja, ich sag mal so, stell dir mal vor, es wäre nicht legal gewesen, hätte es nicht fahren können, hätte seine Show halt in dem Moment gar nicht zeigen können. Ich glaube, darum geht es ein bisschen, einmal aufzufallen. Kennt die Attacke, die er gefahren ist? Die war ja auch voll Harakiri durch die Wiese, voll dran vorbei. Der wollte doch genau,
der Helikopter-Shot. Der wollte doch disqualifiziert werden.
Ja, also, der wollte zumindest auffallen. Der Helikopter-Shot ist perfekt, wie er da über diese Wiese scheppert.
Ja, manchmal weiß man nicht, dass der Helikopter drauf hält, ne? Also, man sich auch an den CCC-Fahrer erinnern, der auch durch den Helikopter-Shot auf der Verkehrsinsel enttarnt wurde, dass er Pause machen wollte.
Stimmt. Aua, oh.
Absolute Legende.
Wirklich.
Der wusste auch nicht, dass von oben gefilmt wird.
Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz erklären, was war das noch?
Ja, ich glaube, die Leute, viele kennen das Video, wo dann irgendwie so ein Sturz ist und du siehst dann auf einmal so einen CCC-Fahrer anhalten, sein Fahrrad hinlegen und sich so auf die Verkehrsinsel setzen, als wäre er mitgestürzt.
Au, mein Bein.
Oh, ich bin auch gestürzt. Nee, Bro, du hast einfach keinen Bock mehr gehabt.
Ja, ich kann es verstehen.
Ja, aber okay. Was passiert ist, um jetzt mal hier vernünftigen Content in diese Folge reinzukriegen, ist die Tour de France und Tour de France Femme avec Swift Strecken wurden präsentiert. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen, über die Tour. Wir wollen ein bisschen sprechen, wer könnte dabei sein bei der Tour?
Ja.
Wer ist aufgestiegen, wer ist abgestiegen, welche Lizenz ist weg, wer macht im nächsten Jahr zu? Es gibt ein neues Team, was nur mit.
Wer macht im nächsten Jahr zu?
Wer macht im nächsten Jahr? Kann ich ja auch schon welche sagen. Das ist ein bisschen bitter. Das zeigt, wir könnten auch wieder ein Deep Dive in das Businessmodell.
Geld verpflichtet?
Oh. Boah, ne? Heute wird aber hier böse geschossen gegen echt gute Menschen. Also, wir könnten auch nochmal das Business Model Cycling jetzt durch den Kakao ziehen, was eigentlich mal wieder demonstriert.
Also das finde ich immer so geile Themen, wenn du das ein bisschen runterbrichst, weil das sind so, ich bin ja sehr physiologisch orientiert, aber wenn du mir Business Model Cycling mal erklärst, finde ich mega.
Man kann ja jetzt schon sagen, welche zwei Teams wahrscheinlich nächstes Jahr krachen gehen, welche Teams in diesem Jahr krachen gehen und du denkst dir halt so, hä, irgendwie ist es in anderen Sportarten anders.
Mhm.
Und dann können wir noch ein bisschen durch die Transfers durchgehen, die es so gibt. Und bestimmt wird dir noch die eine oder andere physiologische Anekdote irgendwann zwischendurch einfallen, damit die sportwissenschaftlichen Nerds hier auch nochmal auf ihre Kosten kommen. Aber fangen wir doch mal mit der Strecke der Tour an. Das Ding beginnt in Barcelona.
Ja.
Und es ist ein Teamzeitfahren.
Ja.
Mit einem Modus, dass der Erste über die Ziellinie dessen Zeit wird genommen. Oder es werden einfach genau die Zeiten genommen, wo man über die Ziellinie kommt.
Ja. Wie finden wir das? Ich finde es, ich bin bei solchen Sachen gerne Fan von neuen Dingen, so muss ich sagen.
Ich finde Teamzeitfahren eh langweilig. Deswegen ist es okay, wenn man das ändert.
Ja, okay. Also ich bin Fan von neuen Dingen, um zu schauen, wie sie funktionieren und sollte das, also es ist ja nicht so, als würde es komplett die Tour de France entscheiden, gehe ich jetzt mal von aus. Aber was es dann halt macht ist, also kurz zur Erklärung nochmal, normalerweise hatten wir ja immer, wenn jetzt ein, weißt du, wie viel der Fahrer immer gezählt hat? Vierte? Fünfte?
Ich glaube, der vierte oder fünfte,
ja. Ja, normalerweise wurde die Zeit des viertschnellsten Fahrers des Teams genommen. Das hieße, du durftest ein paar Fahrer während des Teamzeitfahren verlieren und abschießen, weil die Zeit des vierten Fahrers genommen wird. Das heißt, sie können sich gegenseitig füreinander aufopfern. Aber mehr auch
abschießen, so wie es das Team CSC mal gemacht hat.
Im Teamzeitfahren. Man kann sich gegenseitig auch abschießen, genau. Und jetzt haben wir es halt so, dass die Zeit des ersten Fahrers
zählt. Da fällt mir noch was ein, könnte eine Option für Ayuso sein, wenn er die Kapitänsfrage schnell regeln möchte, dann schießt er einfach.
Papam!
Ups! So ein Jammer. Schade, Matthias Gelmose.
Oh Mann. Und jetzt zählt die Zeit des ersten Fahrers, jetzt ist aber die Frage ganz kurz, zählt die jetzt da aber auch nicht für alle Fahrer dann, ne? Also wenn jetzt...
Nee, ich glaube, dann kommt jeder, kriegt schon, die Zeit, mit der ins Ziel fährt. So.
Genau.
Das also heißt, du musst es wird schon so sein, dass man dann ein schönes Leadout macht und am Ende knattert halt dann, das sind so kleine Anstiege, knattern dann Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar und Remco Evenepoel zusammen mit Florian Lipowitz so in einem Zweier-Duo dann so berghoch.
Genau, das heißt, du kannst schon... sich füreinander quasi aufopfern, noch ein bisschen eine Führung länger zu fahren. Vor allem die GC nicht relevant sind. Aber die GC relevant sind, müssen schon vorne reinkommen. Und gleichzeitig die Teams, die jetzt nicht unbedingt nur auf GC schauen, haben aber die Chance, wenn sie es halt nicht schlau machen, aber vielleicht Fahrer haben, die sie vielleicht dafür nutzen können, versuchen so im Finale nochmal, weil der Anstieg ist jetzt auf dem letzten Kilometer sind 1,1 Kilometer mit 5%. Das ist schon was, aber das ist so eine
0,7 mit 7,9%. Also
ja, genau. Da folgt nochmal längeren Anstieg. Und das Ding ist halt einfach, da gibt es halt diese, die ich sag mal, anaeroben Laktat-Ekelsprinter, so Michael Matthews-Typen halt. Ich glaube, die kannst du halt schon nochmal da reinfeuern und gucken, ob die halt es schaffen, sich das erste gelbe Trikot zu holen. Und was ich halt nochmal eine Sache dann ganz cool finde, ist, es entschärft vielleicht so ein bisschen die erste Etappe in der Kampf ums Gelbe, wenn es ein Sprint wäre.
Safe. Ich frage mich so, wenn du das Ding dann am Ende gewinnt ja eigentlich ein einzelner Fahrer. Deswegen gewinnt ja gar nicht mehr so ein Team. Ist das überhaupt ein Teamzeitfahren?
Genau. Es gewinnt ein einzelner Fahrer.
Aber der Etappensieger ist dann UAE, obwohl da einer ankommt und 10 Minuten später kommen alle anderen an, oder was?
Nee, der Etappensieger ist dann Pogacar, oder?
Das ist die Frage. Das
Ding normalerweise halt, wäre es dann TTT.
UAE. Das Ding ist als TTT ausgeschrieben. Das heißt, theoretisch steht dann der UAE.
Ja, auf Platz 2 steht aber dann halt auf einmal Wismar oder was auch immer.
Auf Platz 2 steht dann Jonas Vingegaard.
Ja.
Also eigentlich wird die Etappe so ein bisschen so aussehen wie eine normale Etappe, wo die Teamleader im besten Fall irgendwo vorne sind und die Helfer müssen halt schauen, das wird auch interessant, wie ist das Zeitlimit auf der Etappe?
Also, das kann schon mies sein, ne?
Wenn du dich da, ich meine, da wird sich niemand verschätzen, sind Profis genug, aber wenn du da jetzt nicht die besten Kalkulationen oder so hast, dann kommst du da aus dem Zeitlimit raus und die UAE ist nur noch zu dritt. Wird auch reichen, aber die drei heißen dann Pogacar,
also Isaac, hast du da
Isaac Del Toro.
Ja, den Nils hast du bis Kilometer 11 aufgebraucht, muss aber Nils dann sagen, du musst jetzt Anschlag dranbleiben, weil hinten, die werden jetzt richtig schnell. Du musst weiterfahren, Nils. Du
kannst ja an die anderen dranhängen hinter dir.
Ja,
ich kommt der Vingegaard vorbei und dann hängst du an den.
Hängst du hinten rein.
Das wird auf jeden Fall ein lustiger Modus. Ja. Ich glaube, Richard Plügge.
Der fand's toll.
Der fand's nicht so geil, ne?
Mhm. Ja, wir haben ein bisschen rumgemeckert.
Ja.
Die sind aber auch ganz gerne so für das, was schon immer war, habe ich mal das Gefühl.
Die Holländer. Die wie wir Almans. Das haben wir immer schon so gemacht.
Ja. Kriegt dann jemand auf einmal so, nee. Ja, aber ich finde es, also vorweg, ich finde es eigentlich eine coole Sache. Mal was Neues, ist mal was anderes. Und vielleicht sehen wir dadurch auch einfach mal irgendwas anderes. Also irgendwie eine andere Fahrweise, irgendwelche Teams, die es anders versuchen, vielleicht. Vielleicht auch ein Überraschungssieger, keine Ahnung. Ich gehe mal nicht ganz von aus, weil schon.
Willst du denn da einen Überraschungssieger generieren?
Ja,
das Ding ist ja wohl einfach so sehr auf Leistung gepolt.
Ja, aber.
Würde mich jetzt schon überraschen, wenn da ein Überraschungssieger bei rumkäme.
Kevin Wackeler, meine Meinung.
Okay, jetzt mit einem vernünftigen Fahrer oder einer vernünftigen Mannschaft, aber trotzdem.
Ja, okay.
Aber ich finde es ja, gut, dass du so großer Fan bist davon, wenn der Radsport was Neues macht. Wenn ich daran zurückdenke, was die noch so Neues gemacht haben, zum Beispiel Starting Grid Formation bei der Tour de France 2016 oder 18 war das.
Ja, das war gut.
Das war der größte Fail ever, diesen Starting Boxen bei der Etappe, wo es sofort berghoch ging. Da dachte ich erst so, wenn du da hinten stehst, bist du richtig im Arsch.
War das, war das da, wo die Ampel auch noch... Hatten die diese, also Starting-Ampel?
Kann sein, die haben da auf jeden Fall am Boden, so wie in der Formel 1, diese
Dinger. Ja, genau, genau. Und dann wurde es halt grün, dann passiert
das. Niemand ist richtig losgefahren, alles ist so zusammengeblieben. Und dann war so, ja, okay, das war komplett planlos. Aber es gibt bestimmt noch so ein paar andere Sachen.
Das ist ja auch gut.
Es können so ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer mal vielleicht durchschicken, an was ihr euch noch erinnert. Was der Radsport mal so anders gemacht hat.
Was bei den letzten 25 Jahren die komischsten
und weirdesten Sachen. Da gibt es so ein paar Sachen.
Ja, ja, verstehe ich, was du meinst.
Ich überleg gerade, ob mir noch was einfällt, aber... Da waren so ein paar Sachen dabei, die dann doch eher so, die man nie wieder gesehen hat. Das war so eine nette Idee, aber lass das nie wieder machen.
Wir haben das cooler überlegt.
Etappe 2. Ja. Finde ich geil. Sieht sehr interessant aus.
Von Barcelona nach Barcelona.
Von Tarragona nach Barcelona. Tarragona ist so eine Art Vorort oder so eine kleinere Stadt außerhalb. Ist ja erstmal flach bis Kilometer 85 danach. Hast du so ein paar, so eine Mischung aus nicht so steilen und steileren Bergen. Und es ist dann am Ende eine Runde in Barcelona. Ich weiß nicht, ob es die gleiche ist, die sie zum Beispiel bei Katalonien-Rundfahrt
fahren. Ich wollte gerade fragen, ist das die so ein bisschen Finalrunde?
Hat so ein ähnliches Profil.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist was, da kannst du direkt schon mal richtig loslegen. Und das wird ganz spannend zu sehen sein, für wen das so eine Etappe ist.
Ja,
voll. Weil für Sprinter ist er auf keinen Fall.
Ja.
Muss ich schon echt gut berghoch kommen. Im Zweifel ist immer ein guter Tipp Tadej Pogacar.
Zusammen mit Isaac del Toro.
Oh ja. Ich frage mich, ob der die Tour fährt.
Ah, meinst du, dass sie switchen würden? Also, dass sie.
Switchen nicht, aber.
Also, aufteilen halt.
Ja. Wieder. Weiß ich nicht. Ich meine, will der nochmal den Giro probieren? Ich kann es dir nicht genau sagen, aber er scheint ja mit Pogacar deutlich besser befreundet zu sein, sage ich mal, als ein Juan Ayuso, und vielleicht wird er das sich mal geben, um mal Erfahrung bei der Tour zu sammeln, dass er sagt, okay, klar, fahre ich für Tadej. Gnade allen anderen, Gott, wenn der auch noch dabei ist, von UAE-Seite. Ja, also die Etappe, die ist so ein bisschen, die bietet viel Potenzial, um ein bisschen was zu probieren. Ich denke, es wird wie jedes Jahr sein, dass die dann doch sofort auch Vollgas geben, diese Teams. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, so die nächste Etappe, die dritte, ich springe jetzt mal direkt zur dritten. Das ist so eine Bergetappe, die endet auf 1793 Meter.
Ja.
Kein langer Schlussanstieg. Die Dinger sind nicht steil, die sie fahren. Ja. Also der Anstieg, der sozusagen hoch zum auf Zielhöhe geht, hat 14,9 Kilometer mit 4,1%.
Ja.
So ein Ding, boah, kannst du eigentlich gar nicht mal so viel machen. Und dann habe ich mich auch daran zurückerinnert, dass ich jedes Jahr da sitze und denke mir so, auf der Etappe kannst du jetzt eigentlich gar nicht so viel machen, und trotzdem attackieren die wie die geisteskrank los und stellen halt doch noch irgendwie Leute ab. Und ich habe mir halt überlegt, wahrscheinlich machen die es auch diesmal wieder, und wenn sie es nicht machen, also im UAE zum Beispiel, dann weißt du doch eigentlich schon, dass das was mit dem nicht stimmt. Du musst weil das entgegen der bisherigen Taktik war.
Ich wollte es gerade sagen, erinnerst du dich noch in Etappe 4 vor Galibier. 3 Jahren, die Galibier-Etappe?
Ja, genau
die. Und da war das auch so, da haben wir doch beide auch gemeint, so, boah.
Ist zu flach von der Seite.
Genau,
passiert
dauert nix. Lang, und auf einmal siehst du Nils von vorne kloppen, und dann haben die da einen Streifen durchgezogen.
Das tut so weh beim Zugucken, wie die da hochscheppern.
Ja.
Ja, genauso stelle ich mir das eigentlich dann da vor.
Und das hatte ich mich auch gerade gedacht. Ich sehe jetzt auch nicht, dass sie das nicht versuchen. Also,
wenn sie es nicht versuchen, würde ich es versuchen anstelle von Konkurrenz. Weil das
wäre einmal sehr, einen Keil reinzuhauen.
Das wäre sehr untypisch. Das würde doch heißen, ja, so gut geht es dem nicht. Weil normalerweise nutzt er ja jede Chance.
Ja, das stimmt. Absolut.
Das könnte wiederum Pogacar antizipieren und deine Falle
stellen. Eine Pogacar-Finte.
Ja.
Da gibt es einfach schon mal, vielleicht Jonas, keine Ahnung, oder Remco, oder wen wir, Remco, sorry, ich habe irgendwie Kommentare gelesen, ich soll Remco sagen, nicht Remco.
Remco.
Beim Harten, ja. Remco, vielleicht gibt er den so eine Minute, einfach nur, weil er es kann und einfach so ein bisschen in Sicherheit liegen möchte.
Okay, so eine große Finte würde ich jetzt nicht machen, aber interessanter Start, Etappe, also bis Etappe 4.
Ja, voll.
Ne, auch immer noch nicht flach.
Nee.
Etappe 4 auch. Super stranges Profil. Ich weiß gar nicht, das habe ich mich dann auch gefragt, wie bauen die denn so einen Kurs, ey? Wo finden die denn so ein Profil? Weil du musst hier, vor allem wenn du Etappe 4 anguckst, hast du so flache Passagen auf einer Höhe von 229 Metern. Dann können sie wieder auf 870 hochfahren. Ja. Also da haben sie sich schon echt Mühe gegeben zu gucken, so.
Ja. Also wir fahren die Pyrenäen rein, aber nicht richtig.
Aber nicht richtig, so ein bisschen. Auch ein bisschen steil, auch ein bisschen flach.
Ja.
Also das ist schon
so Carcassonne, Foix, das ist halt auch mit diesem Bogen, die sie machen, das ist auch wirklich so angekratzte Pyrenäen, aber nicht so richtig rein.
Genau. Und ja, auch da wieder so ein paar Anstiege, wo man ein bisschen was machen könnte. Mhm. Und wieder völlig unklar, welcher Fahrertyp am Ende so eine Etappe gewinnt.
Ja, klar, voll. Also da kann ich mir schon wieder vorstellen, dass, ich meine, Etappe 5 ist jetzt ruhig, klar, aber bei Etappe 6 von Po nach Gavarnier-Gedre oder so.
Lukas, jetzt geht schon wieder los, ne? Hör einfach auf mit den französischen Ortsnamen. Das ist ja wirklich immer ein Schlachtfeld.
Da wird es ja wieder ein bisschen härter. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass Etappe 5 ein bisschen ruhiger gefahren wird und Etappe 4 jetzt auch vielleicht, naja, zumindest, wenn die Ausreißergruppe weg ist, vielleicht.
Findest du die enttäuschend, die Etappe 6? Für eine Pyrenäen-Etappe mit dem Souvenir Jacques Audet? Also dem höchsten Punkt der Pyrenäen.
Ich finde ihn nicht, also ich verstehe, was du meinst, aber ich bin nie so Pyrenäen-Fan gewesen, eher mal Alpen, wenn man das so sagen darf.
Team Hund oder Katze, Pyrenäen oder Alpen, das sind so die Fragen.
Aber keine Ahnung, Leute, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Also fühlt ihr auch ähnlich? Weil ich finde halt immer, Alpen finde ich ein bisschen spannender als Pyrenäen, aber egal. Ja, ich meine,
geht mir auch
Souvenir Jacques Goudet ist zwar 40 Kilometer vor Ziel, aber du hast halt keinen finalen Anstieg danach. Ne? Also du hast 18 Kilometer mit 3%.
Ich zitiere Lukas Löhr, 18,6 Kilometer mit 3,7% ist kein finaler Anstieg.
Naja, also
ich weiß, was du meinst.
Ja.
Also was meinst du, was man da mit uns machen könnte auf 18,6 Kilometer mit 3,7%?
Ich habe gerade ein Power-Profiling mir selber gezeigt, was ich gerade auf längeren Time-Trials kann. Also
längeren Time-Trials?
20 Minuten.
Ja, genau. Was sollte es denn eigentlich sein?
Das werdet ihr nächste Woche erfahren.
Ja, also das, ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist irgendwie so, du hast so zwei klassische Anstiege in den Pyrenäen, die schwer sind, die hochgehen. Also Col du Tourmalet, 2107 Meter. Und dann hast du Schlussanstieg.
Vorher aber Col d'Aspin halt.
Aber das ist so ein bisschen eine Etappe wie beim Giro, jede Etappe, die nach Afrika führt. Afrika ist auch so ein 4,5% Anstieg. Und vorher machen die halt irgendwie so einen räudig schweren Anstieg rein. Und dann, wenn es alles einzeln ist oder einer noch einen Helfer hat, dann machst du da natürlich richtig Meter.
Ja, klar. Also das sieht jetzt, ich wollte gerade sagen, du konzentrierst das nicht auf den finalen letzten Anstieg, aber das bedeutet auch, du kannst davor auch versuchen, über Naspin und Tourmalet, dazwischen ist auch nicht so viel Zeit, du kannst ja versuchen, quasi schon bei Kilometer 80 vor Ziel das Ding hart zu machen.
Kannst dir und sicher dann, sein, welches Trikot da vorne ist. Also es wird sicherlich ganz viele UAE-Trikots sehen.
Ja, ganz, ganz
viele. Die dann unten im Col d'Aspin schon loslegen.
Ja.
Je nachdem natürlich, wie die ersten Etappen gelaufen sind.
Wenn Del Toro mit Pogacar zusammenfahren würde bei der Tour, ne? Ich sehe es jetzt schon, wie am letzten Anstieg so Del Toro mit dem gleichen Fahrstil wie Pogacar, beide sitzen, da so hochaulen.
Oben steht so eine 2 und dann so plus 4 Minuten 31.
Und dann so, werde ich so in der ersten Juliwoche, jupp, das war's. Dankeschön. Schalte
ich nie wieder ein.
Tour macht Spaß.
Ja. Ja. Dann kommen ein paar Flachetappen. Wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen schneller ganz durch. Kurz,
stell dir mal vor, du bist der arme Teufel, der bei Etappe 7, wir gehen schneller durch, ich weiß, aber der bei Etappe 7 die erste Attacke setzt. Nach 6 Tagen auch ordentliches Programm. Bei Etappe 7 setzt du die Attacke und du merkst halt, du bist alleine.
Ja, du weißt auch, dass kein Sprinterteam irgendwie da sich diese Chance entgehen lässt. Ja,
natürlich. Also, du hast sowas, also du bist einfach nur Teil des Skriptes für diese Etappe.
Ich würde nicht losfahren. Würde ich nicht machen.
Du bist so, attackierst, wartest auf andere, es kommt kein anderer. Hast du diese 20 Sekunden nach vorne?
Ich würde mich einholen lassen. Ja, ich meine, die Tour ist lang und man ist da, um eine Etappe vielleicht zu gewinnen.
Ja.
Und vielleicht können das einige Teams auf Abschiedstour machen, wenn sie denn eingeladen werden. Das ist ein Thema für gleich.
Ja.
Aber ja, das ist die erste Sprintetappe nach Bordeaux. Nach Bordeaux ist eine klassische Sprintetappe. Danach den Namen Bergerac vielleicht. Vielleicht wird es so ausgesprochen.
Ich enthalte
könnte
mich
auch hier eine Sprintetappe sein oder ist eine Sprintetappe. Danach kommen wieder so Sachen, wo du sagst, jo, das ist ganz, ganz schwierig zu interpretieren, was hier passieren wird. Das ist so eine ähnliche Etappe wie ich habe es jetzt überhaupt nicht mehr im Kopf, weil so eine wie Timbaland gewonnen hat dieses Jahr.
Ja, ja.
Oder die Etappe, die Caden Groves gewonnen hat. Irgendwas so im Mittelgebirge, da kannst du richtig Radrennen fahren, das tut weh, das sind Anstiege, alles zwischen 5 und 12 Minuten wiederholt, knappe 4 Stunden Fahrzeit, also das ist schon irgendwie, das hat Potenzial. Und danach, die Etappe gefällt mir sehr. Etappe 10 nach Le Loirin.
War gut ausgesprochen, oder?
Aber du regst dich über meine Aussprache ja auf.
Okay, mach weiter.
Das war super. die erinnert mich ein bisschen an die Etappe und es könnte sogar ein ähnlicher Zielbereich sein, wo Jonas Vingegaard Pogacar abgesprintet hat.
Ja, ja.
Es ist, glaube ich, eine andere Region, muss ich sagen.
Ja.
Das ist doch die, die wir auch live kommentiert haben mit Richie und Tobi.
Ja, genau.
Stimmt. Da habe ich mich letztens nochmal dran erinnert. Sollen wir das nochmal machen eigentlich? Ich fand es eigentlich ganz witzig, aber vielleicht fand das auch kein anderer so richtig gut. Aber das kann man uns nochmal feedbacken.
Schreibt uns mal, ob ihr das witzig fandet oder nicht.
Ich glaube, ein Setup hätten wir jetzt dafür. Richie und Tobi wären bestimmt auch nochmal am Start für die Geschichte. Aber das ist so eine richtig schöne Etappe, um auch nochmal.
Weißt du, wo wir da sind? Ich sehe gerade Marie Pas de Perrol da in der bei Kilometer, weiß nicht, 135. Und das Ding war nämlich, hast du recht, Puy-Marie hatten wir nämlich als einer der Anstiege, wo Vingegaard und Pogacar sich attackiert haben. Und das war auch einer der Anstiege, wo Pogacar, glaube ich, 2021, also seine erste Tour de France
gewonnen hatte. Ja, pass auf, mein Freund, es ist nämlich tatsächlich genau der gleiche Zielort. Boah, da bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass ich mittlerweile Tour de France-Profile so am Muster erkennen kann und sagen kann, das passt.
Wir sind doch hier im Mittelgebirge.
Es ist die gleiche Region. Ich glaube, sie kommen aus einer anderen Richtung. Die Etappe ist auch schwerer als damals. Also,
und krass,
dann freue ich mich da drauf.
Ja, aber da wir mittlerweile auch gesagt haben, dass nicht mehr so viele Etappen, die potenziell, ich sag mal, Ausreißer gegeben werden können, auch wirklich nur so, also die abgegeben werden, so auch wirklich jede Etappe gefahren wird oder versucht wird zumindest, kann ich mir auch vorstellen, dass hier ein bisschen was passiert, weil wir sind.
Da wird richtig was passieren, Junge.
Genau, weil wir sind einfach im Mittelgebirge, das heißt, bis zu den Alpen haben wir noch ein bisschen Zeit. Was haben wir da für eine Etappe 10? Könnte dann Ruhetag folgen? Ich weiß gerade gar nicht, aber.
Es wird, ist, glaube ich, völlig egal, ob Regen, Sonne, Hagel, Sturm, Ruhetag am nächsten Tag oder nicht. Auf der Etappe wird was passieren, so wie die beim letzten Mal gefahren worden ist. Das war, die Tour generell fand ich nicht schlecht.
Die Tour war Hammer.
Also da auch die Etappe war.
Das war die beste, also wirklich, das war die beste Tour de France, die ich jemals gesehen habe.
Boah, die wurde hinten raus dann schon sehr langweilig.
Das, ja, aber davor,
da also am waren, Anfang
da war ein super, super close Schlagabtausch.
An dem Tag ist die Tour gepiekt.
Okay.
Ansage. Weil das war der Tag, wo du erst dachtest, ein paar Tage vorher, okay, Pogacar ist sicher im Griff. Dann war das so, oh, krass.
Genau.
Der ist doch, gut, wenn du halt im Hungerast bist oder was auch immer das war, dann fährst du eh nicht mehr schnell. Aber dann dachtest du so, oh, okay, vielleicht ist er doch nicht so dominant.
Mhm.
Bis dahin war die Tour gut. Danach wurde sie irgendwann ein bisschen zu langweilig. Und dann wurde sie wirklich langweilig. Als der, was war denn das? Axe Trois Domaines, wo er den da auch so bodenlos abstellt und richtig viel Zeit rausfährt.
Ja,
ja. Aber diese Region und diese Anstiege sind relativ steil. Da weiß ich halt noch, dann ist Pogacar attackieren gegangen. Vingegaard war fast dran. Roglic war vor Remco. Dann hat Remco Roglic wieder eingeholt. Oder andersrum.
Mhm.
Dann war Roglic mit Vingegaard zusammen, dann hat Vingegaard den unten abgestellt, ist zu Pogacar hingefahren. Also das war ein cooles Profil und oder eine coole Etappe und das Profil von der 26er Etappe sieht ähnlich gut aus, wenn nicht sogar noch vielversprechender. Da kann man sich drauf freuen, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Was kommt danach? Was für Sprinters?
Sprinters zweimal, würde ich sagen.
Ja.
Das werden die sich auch nicht entgehen lassen. Da werden die das Rennen versuchen zu kontrollieren. Ist auch nicht so krass viel Möglichkeit, das irgendwie anders zu gestalten. Dann eine interessante Etappe, Etappe 13.
Ja.
Ballon d'Alsace.
Es geht Richtung Vogesen.
Ja. Wolltest du noch was sagen?
Ich wollte den Namen des Ortes aussprechen, aber ich lasse einfach. Ballon d'Alsace bin ich auch, glaube ich, schon mal hochgefahren. Einmal im Trainingslager war so U15, glaube ich, rum haben wir mal gemacht. Geile Region. Was glaubst du, was kann man daraus machen? Weil, also klar, 10, 9 Kilometer, 6,8%, kurz vor Ziel, aber dann halt schnelle Abfahrt Richtung Ziel. Du müsstest ja halt das Ding halt von Anfang an extrem Volley nehmen.
Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das vor ein paar Jahren gab es das ja noch. Da hast du so eine Etappe gehabt und dann schaltest du so ein voller Vorfreude und dann siehst du, das Peloton fährt schon so breit oder da kontrolliert so ein Team und am Ende fahren da so 40 Leute über den Gipfel.
Ja.
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nochmal so richtig, also die Radrennen.
Gleichzeitig denken wir aber auch, das wird nicht reichen, um halt, dass die Favoriten sich gegenseitig irgendwie abstellen.
9 Kilometer mit 7%, das ist schon, also auch das,
kurz.
Ist, auch das ist kein, das ist auch nichts in deinem, kein richtiger Anstieg für dich in deiner
Nein, nein, natürlich ist es auch nicht, aber ich finde, das ist dann zu kurz, zu wenig Vorbelastung. Du gehst mit zu wenig Ermüdung da rein.
Ist ja scheißegal, wenn du einfach schneller fahren kannst als alle anderen müssen die ja nicht mal irgendwie an ihrer Ermüdung da.
So wie früher Planche bei viel Etappen.
Ja, genau, da gehst du ja auch nicht mit Ermüdung rein und trotzdem kannst du das da ausselektionieren. Also ich glaube, je nachdem, wenn da jemand in die Spitzengruppe geschickt hat, so ein Wout van Aert oder sowas, der dann wartet auf der Abfahrt.
Ja.
Ich meine, Pogacar kann das egal sein, der kann es auch einfach alleine machen. Aber von da aus kommst du schon ins Ziel. Also du bist bei Kilometer 191 von 205 bist du in einem leicht abfallenden Tal, bist unten nach der Abfahrt, das kriegst du auch noch durch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da, ich gehe davon aus, dass sie da richtig schnell hochfahren. Also,
okay.
Ja, in einem Jahr, wenn die Tour läuft, da kann sich eh keiner meine großen Ankündigungen hier mehr
erinnern. Die nächste Etappe wiederum, die, ich würde sagen, deutsche Etappe, sehen wir da die ganze Strecke voll deutscher Fans. Von Mühlhaus nach Le Markstein in den Vogesen bietet sich natürlich ideal an, sich das anzuschauen. Das war vor 3-4 Jahren
die Frauentour, war das?
Ja, genau. Und es war bei den Männern doch die Etappe, die
Pogacar noch gewonnen hatten. Noch.
Genau, die am Ende nicht mehr so viel Relevanz hatte eigentlich, aber trotzdem eigentlich ganz geil
war. Wieder ein Etappensieg von
persönlichen Abschluss hatte, genau.
Ja. Ah, das war zwei Tage nach dem I'm dead, I'm gone.
Genau das. Und die Yates Twins haben getwinnt. Die sind dann im gleichen Stil dann den Anstieg hochgefahren. Ja, also die finde ich eigentlich ganz geil. Gerade zu dem Zeitpunkt. Aber dann ist es halt, letztes Mal war die so final, da war irgendwie dann GC-mäßig ein bisschen egal.
Ja.
Das war dann persönlich, dass er nochmal Pogacar den Etappensieg geholt hat. Aber jetzt könnte die könnte echt Spaß machen.
Vor allem fahren sie nochmal den Ballon d'Alsace. Ich tippe mal dann von der anderen Seite. Mitten in der Etappe. Fahren den Grand Ballon. Und dann fahren sie auch nochmal Ballon d'Alsace.
Ja.
Ja, sieht auch wieder interessant aus, vor allem, weil zwischen den Anstiegen im Vergleich zu so Alpenetappen liegen größere so Täler, also Talabschnitte.
Mhm.
In den Alpen hast du kürzere Täler oftmals, weil du einfach runter ins Tal bist, auf der anderen Seite direkt wieder hoch und hier hast du so ein paar Abschnitte, wo du halt sagen kannst, ey, wenn
da lohnt sich wieder, halt
da lohnt sich wieder die Relaisstation.
Die klassische Relaisstation.
So. Ach, die Tour, also hier bei Pro Cycling Stats sind die Profile einfach mal schöner dargestellt, als ich das auf Twitter alles gesehen habe. Das spreche ich auch besser nicht aus. irgendein Plateau mit einem sehr steilen Schlussanstieg, also 11,6 Kilometer mit 9%. Ich glaube, da wird dann jeder, der sich
Ich finde, das reicht nicht. Spaß.
Reicht auch wieder. Also wir haben praktisch keinen richtigen Schlussanstieg.
Diese Tour de France ist zu flach.
Ja. Ich glaube, die hat sogar vergleichsweise sehr viel Höhenmeter. Mhm. Zumindest habe ich das am Rande mitbekommen. Und es wurde auch gesagt in den Medien, die ist so lastig hinten raus, entscheidungslastig, damit das Rennen weiter offen bleibt. Sehe ich jetzt gar nicht mal so. Ne? Also das Ding hier hat schon, ich glaube auch, also ich glaube bei der Etappe, jeder, der sich wirklich gut fühlt, weiß, dass man am Ende den Unterschied machen kann. Das heißt, man muss die Entscheidung nicht vorher forcieren. Ich tippe mal, die Etappe wird relativ passiv gefahren werden, eher bis zum Schlussanstieg, weil der Schlussanstieg einfach sehr, sehr, also du kannst halt sehr gut dann selektionieren, wenn du das möchtest. Und wenn du das nicht möchtest, weil es dir nicht gut geht, dann selektionierst du vorher sowieso nicht.
Ja, dann mit dem Col de la Croisette mit 7,6 Kilometer, 8,8%, hast du ja davor auch schon nochmal eine gute Vorbelastung.
Da merkst du spätestens,
oh nein,
oh no, heute ist kein guter Tag. Und dann hast du von da aus noch ungefähr so 35 Kilometer, um dir zu überlegen, wie du das am Schlussanstieg besser machen möchtest.
Oh Mann, das muss auch so, also ich kenne dieses Phänomen ja nicht, ne? Aber das muss
bei mir ist ja jeder Berg, wenn ich unten reinfahre, ein Oh nein.
Ja, es gibt auch danach kein ich könnte es besser machen, es gibt da die Situation dann nicht mehr. Nee. Aber stell dir vor, genau das passiert, ne? Das ist schon so hart, aber es wird zum Glück keine Ahnung, du bist, weiß nicht.
Du bist Remco und du hast ja genug Niveau, dass du über den Berg auf jeden Fall mit drüber kommst, aber es tut einfach ein bisschen zu sehr weh.
Ja, genau, genau.
Dafür, dass hier noch 40 Leute in der Gruppe sind und du Tourfavorit bist.
Genau das. Und dann dieser Moment, ich muss mir was einfallen. Also, was willst du
einfallen? Und Ilan van Wilder labert dich noch so voll und denkst dir so, scheiße, mein Edelhelfer geht's besser als mir. So wie dieses Jahr bei der Tour.
Ja, stimmt. Und dann hast du so die Chance von 30 Kilometern jetzt irgendwie klarzukommen und denkst du, ja, was soll ich denn auch machen?
Ja. Ich glaube, da würde ich halt einfach, da würde ich sofort anfangen zu essen und trinken, was geht.
Ja.
Und beten.
Ja.
Also kannst einfach nur hoffen, dass das Ding so ein Opener war.
Ja.
Dass die Beine dann irgendwie danach besser funktionieren, wenn sie nochmal ein bisschen Ruhe bekommen, dass du nochmal gut Flüssigkeit zuführen kannst und Kohlenhydrate und dann.
Steintaktik am letzten Anstieg?
Nee, ich glaube, da ist auch keine gute Idee, dann irgendwann noch ein Stein. Die Steintaktik funktioniert ja nur bei kurzen Anstiegen.
Ja, vor allem, wenn es dann noch weitergeht, wenn nicht Schlussanstieg ist.
Genau. Dann haben wir ein Zeitfahren, Etappe 16.
Ja.
26 Kilometer, erstmal 9,5 Kilometer berghoch mit 4,2%. Also nicht nennenswert, Lukas, ne?
Das tut nicht weh.
Das tut nicht weh.
Dann geht's. Das ist halt geil, ne? So aus der Startbox raus und los.
Ja. Ja, gut. Es ist beim Zeitfahren, glaube ich, immer so. Ja. Aus der Startbox raus und los. Ich habe gesehen, es gibt so eine Art BMX-Start, gab es bei der Tour of Holland, hast du gesehen?
Stimmt, das habe ich gesehen, ja.
Da dachte ich mir so, und wenn das Ding nicht so richtig wegklappt und du hast ein falsches Timing, dann fliegst du voll auf die Fresse.
Ich glaube, das kommt auf die Liste mit den innovativen Ideen.
Genau, wir gucken mal, ob wir das noch wiedersehen, aber ich habe auch nichts Negatives gehört.
Ja.
Ich muss ein paar Fahrer fragen, die gefahren sind. Ja. Wie das Gefühl war, von diesem Ding da gehalten zu werden.
Kennst du das für diese Startboxen bei der Bahn, wenn die ein zu früh losgehen? Oder bei BMX auch. Du trittst halt voll rein, dann ist das gerade noch in dem Moment fix
dann hängt
und
dann klappt das
weg und dann liegst du dann da.
Genau, das kann ich mir da auch vorstellen. Da bist du, wenn du einen Menschen hinter dir hast, ein bisschen flexibler mit der ganzen Geschichte. Nach dem Zeitfahren, welches vermutlich Remco gewinnt. Heute sind wir ganz gut mit den Prognosen unterwegs, ne?
Ja.
Etappe 17.
Wir haben Oktober 25, also
ja, da wir sowieso nie was richtig prognostizieren, können wir jetzt auch mal ganz weit im Voraus die Prognosen machen. Etappe 17, Breakaway.
Ja, klar, voll.
Ben Healy Breakaway Etappe.
Oh, stark. Guter Tipp, guter
Guess. Wenn er nicht wieder auf GC fährt.
Ja,
ich glaube, der ist nur auf GC gefahren dieses Jahr, weil er aus Versehen in Gelb war. Und dann hat er sich bei der ersten Bergetappe gedacht, ich ziehe jetzt hier so lange mit durch, wie es geht. Dann hat er schon so viel Vorsprung gehabt im GC auf alle anderen.
Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Sollte Ben Healy jetzt nicht einen extremen Sprung machen an längeren Anstiegen, und das sehe ich bei ihm jetzt nicht, ja, ist der auch zu dem Zeitpunkt nicht in GC-Position.
Der Typ ist aber ja doch deutlich besser auch gefahren im GC dann, als man dachte, ne?
Also, ja, klar. Das finde ich mal interessant, ne? Und auf einmal, hast du schon mal gesagt, das kristallisiert sich so Talente dann irgendwie bei manchen Rennen mal raus, wo du denkst, ach guck mal, der kann das ja. Also der kann ja GC.
Die Frage ist halt manchmal bei der Tour, das ist irgendwie so komisch bei der Tour, aber hören dann eigentlich einige Leute einfach auch sagen, ja komm, scheiß drauf, ich nehme jetzt komplett raus. Und dann rutschen so Leute im GC nach oben.
Ja,
die einfach sehr zäh sind. Natürlich haben die ein krankes Niveau,
ja, klar.
Aber die halt einfach immer weiterfahren und nicht aufhören. Zum Beispiel Ben Healy und Jordan Jégard.
Ja. Ja. Ja, Jordan Jégard war natürlich das beste Beispiel jetzt an der Stelle. Aber du musst natürlich auch das Ganze halt auch, ich sag mal, als Jordan Jégard auch irgendwann einen gewissen Punkt halt forcieren, planen und genauso fahren. Ben Healy ja genauso. Ansonsten wird er auch anders in den Etappen agieren. Da wird er halt auch sagen, okay, ich gehe in die Fluchtgruppe oder sonst was. Dann hält er sich halt zurück, spart Ressourcen und kann am nächsten Anstieg auch länger mit dabei sein. Ich glaube, es ist halt einfach nur so eine Fokusfrage. Worauf setzt du jetzt, worauf spezialisierst du dich jetzt bei der Tour de France?
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt mutmaßlich wird er jetzt vielleicht nicht GC-Position mehr sein, weil es einfach zu hart davor schon war.
Oder, ich habe das Gefühl, bei der Tour manchmal sind so viele mit so krassen Ambitionen reingegangen, und wenn sie die nicht erreichen, dann hören die so ganz auf und gehen auf Etappensieg. Also da gibt es Leute,
ich bin nur noch Fünfter am GC, tschüss.
Genau so, ja, komm, das ist nicht wert. Und dann gehen die ganz raus aus dem GC, und wenn die alle konsequent weiterfahren würden, dann würde das GC so ab Position 5, 6 oder 8, würde es ein bisschen anders aussehen.
Heißt das, es ist weniger wert, ein Top-10-GC-Fahrer zu sein? Versus vielleicht früher?
Irgendwie finde ich die, wenn ich auf die, das klingt so komisch, wenn ich auf die Tour-Gesamtwertung gucke, und das ist einfach nur noch so ungewohnt, weil in 2 oder 3 Jahren werden die da alle 2 oder 3 Mal in die Top 10 oder Top 5 gefahren sein. Und jetzt ist das noch so, ja, what the fuck, so Florian Lipowitz, Oscar Onley, Ben Healy, Jordan Jégard, wenn du mir vor der von einem Jahr gesagt hättest, so, yo, die fahren Top 10 der Tour.
Ich dachte, ja, stimmt.
Okay, also krass. Aber genauso war das damals bei Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, da dachte ich so, okay, jetzt sind hier so zwei Unbekannte relativ weit vorne reingefahren. Oder ich kannte sie schon, aber die waren jetzt nicht so die Stars. Und in ein paar Jahren wirst du halt sagen, okay, ja.
Ja, früher wirkt das, also nehmen wir mal jetzt Post-Armstrong-Zeiten, weil das war, ist jetzt schwierig zu bewerten, aber von den Jahren und dann später bis zu Ineos, Sky, Sky Ineos-Zeiten, so, da war schon irgendwie relativ klar,
wer so Top 10 fährt.
Ja, genau, weil dann hast du halt die Fahrer, die halt einfach GC-Qualitäten halt haben, die auch darauf gehen. Und vielleicht, ich sag mal so, die Ambition war vielleicht auch immer, ich fahre mein bestes Ergebnis im GC, weil ich bin GC-Fahrer.
Ja.
Und jetzt haben wir viel mehr durchmixte Platzierungen da vorne. Wie du schon sagtest, da kommen 5 neue Fahrer auf einmal von einem auf den anderen Jahr nach vorne geschossen.
Ja.
Und die haben 3 davon im nächsten Jahr nicht mehr da vorne sind, weil sie auf einmal merken, an einer Etappe, ich bin nicht gerade so gut, dann lasse ich komplett, ziehe ich den Pin und fahre auf Etappe und kassiere lieber Zeit davor. Also es wechselt viel, viel krasser durch.
Beziehungsweise, ja. Ich habe das Gefühl, es kommt halt nochmal so ein Schwung jetzt in eine neue Generation rein, wo du halt nicht gewohnt bist, dass sie bei der Tour, bei dem größten Radrennen der Welt, Top 10 fahren. Die machen das nächste Jahr vielleicht nochmal, danach das nochmal und dann ist es so, ja klar, das sind Topstars. Aber du, das ist dieser Sprung in meinem Kopf auch, ab wann verorte ich denjenigen als wirklich, ab wann kriegt er bei mir über 80 Klettern?
Weißt du? Ja, aber, genau, früher war es halt so, okay, du hast dich die ganze Zeit bewiesen, weil du turnst immer zwischen 9 und 13 rum oder sowas. So, an, ich sag mal, am Anstieg, an den, so, in den GC-Phasen, turnst du da rum und jetzt in einem Jahr hast du nochmal einen Sprung gemacht und jetzt kriegst du die 80 und bist irgendwie Platz 7
und
oder
6. Und ab dann bist du halt immer da vorne. So, und das
genau,
ist
dann
halt
gehörst
so,
du da rein.
Ja, und bis jetzt gehörten die nicht unbedingt da rein.
Ja, ja, stimmt.
Und
stimmt.
Ja, wir sind vom Weg abgekommen. Wir waren bei Etappe 17 haben wir Ben Healy mal, da haben wir den Exkurs genommen. 7 Kilometer mit 6,8%, Lukas, als Schlussanstieg. Ja oder nein? Zählt
peinlich,
das
peinlich.
Auch nicht? Okay, wieder eine flache Etappe. Also eigentlich schon wieder Jonathan Milan, Massensprint als Favorit.
Auch der UAE-Tour, was war das dann? Der Sprint Milan gegen Pogacar?
Ja, wo es so am Ende so eklig hochging, da hat er auch so kranke Zahlen getreten. Von wem hatten wir letztens die Zahlen? Von Paul Manier. Wolfgang Schie. Haben wir darüber gesprochen?
Nee.
15 Sekunden Sitz in der Sprint, 1300 irgendwas.
Sitz in der Sprint?
Ja, 15 Sekunden, 1300 irgendwas.
Ist ein Fauler Max-Test gefahren? Oder war das
Tour of Guangxi.
Ah, okay.
Ja, doch, das ist ein Faul.
Das war ein Fauler Max. Danach erstmal hinsetzen, jede Minute einmal Laktat abnehmen.
Genau, ja, hat er vielleicht gemacht. Fand ich im Sitzen
ist stark.
Schon echt eklig.
Ich habe die Sprint nicht gesehen. War das, weil es so schnell war oder warum?
Ich hab das, irgendwann habe ich mir die Tour auf Guangxi an einem Abend so in 10 Minuten immer gespult bei Discovery, mir den Sprint angeguckt, habe ich mir einen angeguckt,
hey, warte
Paul
mal.
Double.
War jetzt die Übersetzungsbeschränkung da oder nicht?
Boah, hör mir auf mit diesem Thema. Keine Ahnung.
Weil das war ja eigentlich die Idee, dass es da testen kann, dass der Grund, warum Übersetzen gesprintet ist, ja.
Boah,
lass mich das, sorry für diesen Drop hier, aber lass mir das fact-checken später nochmal.
Fact-check du das nochmal und schmeißt das nächste Woche
mal
rein. Etappe 19, Alpe d'Huez, ist das so ein solider So, jetzt machen wir
endlich kommen die
Hügels. Endlich fahren wir in die Berge rein. Alpe d'Huez.
Ja, dieses, nächstes Jahr.
Wird der Rekord fallen?
Nö.
Marco Pantani, 37 Minuten, 38 Sekunden. Ich sag ja.
Die war ja auch davor sehr entspannt bis dahin, ne? Aber ja, es kann schon sein.
Der fällt dann, der Rekord. Und dann gibt es auf jeden Fall wieder einen krassen Aufschrei.
Ja.
Und angeführt von Hajo Seppelt, wird damit bewiesen sein, dass im Radsport nur noch gedopt wird. Ich kann mir vorstellen, dass der Rekord jetzt fällt, auch wenn man in den letzten Jahren davor immer recht weit davon entfernt war.
Ja.
Kann ich mir vorstellen, dass bei der, dass diesmal der Rekord irgendwie fällt oder dass man zumindest sehr nah rankommt oder so nah wie schon lange nicht mehr oder seitdem nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn Pogacar einfach so fährt, wie er fährt.
Der muss nicht mal Sprung Rekord machen. Könnte sogar noch schneller sein. Ich weiß gar nicht, ob 37, das könnte auch Armstrongs Zeit gewesen sein. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich glaube, man kommt auf jeden Fall sehr nah jetzt ran.
Ja. Hast du gesehen, dass dieser Spot nächstes Jahr
zweimal
der Partyspot der Nacht, der Tour de France sein wird. Also dieser Anstieg ist sowieso schon komplett voll.
Ja.
Der Tag davor sind Leute schon überall da. In der Nacht wird die komplett Höllenparty da stattfinden. Und jetzt sind auch noch zwei Etappen im Alpe d'Huez. Gut, dann von der anderen Seite. Und da wirkt auf einmal Alpe d'Huez nicht mehr so spektakulär, wenn man sich das Höhenprofil da anschaut.
Vor allem ist ja auch von der anderen Seite. So
ja, genau, genau.
Dieser, das ist, glaube ich, das haben die schon mal gemacht in ja. der Etappe, wo sie zweimal Alpe d'Huez dann
ja, genau, genau.
gefahren sind.
Also das wird natürlich, klar, muss man den ganzen Tross so ein bisschen rüber bewegen, aber es ist nicht der gleiche Anstieg, aber trotzdem, das wird dort so der Kessel
brennen. Das wird krass.
Ja.
Das wird krass. Die Etappe zweimal über 2000 Meter vorher, Souvenir Henri de Grange, 2631, 30 Meter Col de Galibier.
Also richtig schön Galibier und Alpe
d'Huez. Telegraph-Galibier-Kombination.
Ja, genau, genau, stimmt. Telegraph,
Galibier. Und Croix de Fer.
Ja, genau. Ja. Also das ist eigentlich...
Das ist Radsport, das ist Tour de France, aber Alpe d'Huez von der falschen Seite hochgefahren.
Das ist richtig. Und das sind die ersten 111 Kilometer bis zum Galibier drüber. Das ist, Pogacar übernimmt sich und Jonas Vingegaard wow. nimmt zum ersten Mal das gelbe Trikot. Weißt du es noch? Jonas Vingegaard zum ersten Mal ist der Pogacar
ist stehen. Ist das die gleiche Kombi gewesen?
Das ist die Etappe gewesen, wo sie rechts, links attackiert haben. Pogacar irgendwie selber von vorne gefahren ist am Galibier und hat sie dabei totgefahren. Und dann übernimmt Vingegaard ja. seine erste, das gelbe Trikot vor seinen ersten Tour de France-Sieg. Fährt, ich weiß nicht, Schlussanstieg, weiß ich es gerade nicht mehr, wo es dann hinging, aber boah, fährt mit.
Mir liegt es auf der Zunge. Unten rein fährt Maika noch so ein bisschen Tempo.
Ja, genau. Und dann einmal geht die Lücke auf und Jonas fährt, kriegt blaue Lippen, das Gesicht weiß.
Oh Gott, das war der
ungesundeste Jonas Vingegaard, den ich je gesehen habe.
Fällt mir der Name nicht mehr ein.
Das ist aber genau Croix de Fer, Telegraph, Galibier. Mhm, ja. Ich habe sie mir sehr oft angeguckt, die Etappe.
Ja, das wird auf jeden Fall nochmal eine sehr spannende Etappe, hoffentlich. Ja. Hoffentlich ist es bis dahin nicht entschieden. Also die Idee war ja anscheinend, das Ganze so ein bisschen so zu gestalten und dass die Tour offen bleibt. Letzte Etappe.
Ja, wir haben sie wieder.
Ja, obwohl in der letzten Runde sieht es so aus, als würden sie nicht mehr den Montmartre fahren.
Ah, ah. Moment.
Ah, das ist ja ein kleiner Downer.
Ja, da hast du recht.
Scheiße. Das verstehe ich nicht.
Also.
Das war für mich, okay. muss ich sagen, die geilste Etappe der Tour.
Das war, das stimmt, absolut.
Ihr müsstet Lukas jetzt mal sehen, wie er hier auf das Profil stand und
ah. Mist. Also,
dreimal fahren wir rüber.
Montmartre rüber, genau. Letztes Jahr, dieses Jahr eine richtig geile Etappe. Wout van Aert nimmt das Ding nochmal Volley und lässt Pogacar am Anstieg stehen nachher. War ziemlich spannend dafür, dass es nochmal, ja, bekannterweise eigentlich nicht mehr so interessant ist oder zumindest dieses Sprinter-Finale ist in Paris. Aber was haben wir jetzt? 113, 130. Nee, das ist zu weit. Das stimmt. Das sind 17 Kilometer. Die sind, das ist zu lang. Dann machst du noch ein Circuit dann quasi und dann Richtung...
Das ist, glaube ich, der Versuch, das Ganze noch ein bisschen offener zu gestalten.
Das ist dann wahrscheinlich ist so, Sprinter gegen Ausreißer.
Genau. Das ist, man kann das drei Runden da richtig hart machen. Und die Frage ist halt auch, wie hart. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es nochmal so gemacht wie in diesem Jahr.
Ed Christian.
Ed Christian Prudhomme. Ich hätte es anders gemacht, weil ich hätte das Ganze nochmal getestet, gerne im Trockenen. Wie hart und selektiv ist der Kurs im Trockenen? Jetzt könnte so eine Situation entstehen, dass es trocken ist. Du hast den Anstieg rausgenommen, so kurz vorm Finale.
Ja.
Und dann ist es zu leicht und es ist ein klarer Sprint.
Ja.
Wogegen, wenn du das Ding drin lässt, in der letzten Runde auch, könnte es halt, das könnte die perfekte Kombination sein. Weil das war dieses Jahr natürlich auch einfach ultra hart, weil es war die ganze Zeit eine Reihe, es war nass.
Also Lennart Klein, Marketing-Experte, Fan von klassischen AB-Tests.
Ja, genau. Und hier möchte ich sagen, verändert man zwei Variablen auf einmal und kann dann nicht sagen, woran hat es hier liegen.
Okay, genau. Ich verstehe, was du meinst. Stimmt schon. Vor allem fand ich es einfach die Etappe letztes Jahr, das Timing einfach fantastisch. So den letzten Anstieg, dann bis Ziel. Das kannst du halt retten, das kannst du ins Ziel fahren. Und du hast recht, mit dem Regen hat es nochmal härter gemacht. Was ich dann wieder ein bisschen schade finde, ist, aber nein, es ist auch richtig so, aber es ist natürlich kein GC-Rennen, das wiederum heißt, obwohl es eigentlich auch ganz geil, ne? Es sind der Fahrer vorne, die wirklich Bock auf die Etappensieg haben.
Ja, es war ja dieses Jahr auch kein GC-Rennen.
Ja, sag ich, also genau das meine ich ja. Es hat ja auch ein bisschen was geändert, es hat super viele sagten so, ja komm, mach, ich habe jetzt keinen Bock mehr.
Ja.
Das ist ein bisschen schade, aber dafür hast du auch die vorne sind, die haben dann wirklich Bock.
Die haben auch nichts mehr zu verlieren. Ja, ist ja, ja so.
Ja,
wenn stimmt. Die jetzt GC einfrieren, 40 vor Ziel, dann ist so, ja komm, Sieg oder Gitter.
Haben wir bei Moritz gesehen.
Sieg oder Gitter und irgendwie komme ich schon mit dem Schlüsselbeinbruch noch ins Ziel, um meinen GC-Platz Nummer 9 zu verteidigen. Aber musst Moritz du noch
seine Kurventechnik zum Beispiel?
Genau.
Ich habe nichts
mehr zu verlieren. Hat er ja sogar wirklich gesagt, so, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Also der ist auch so, auf wirklich auf, gut, er hat es leider nicht mehr geschafft, aber wie hart ist er diese eine Linkskurve gefahren, diese 90 Grad Linkskurve, lässt er komplett raus.
Aber das ist ja auch sowas, was man ihm manchmal so ein bisschen vorwirft. Weil die beste Etappe ist der Tour für ihn.
Ja, das stimmt, das stimmt. Da würde ich auch ganz gerne mit dir und Richie und Tobi kommentieren. Da hätte ich Bock drauf.
Ja. Jetzt haben wir besprochen, wie die Tour aussieht. Jetzt kommt als nächstes, wer ist denn dabei?
Genau.
Es sind die World Tour Teams dabei. Das können wir schon mal sagen. Die Leute, und jetzt ist es wichtig zu schauen, wer ist abgestiegen? Wer steigt auf? Abgestiegen. Wer
fusioniert?
Dieses Jahr aus der World Tour Cofidis sind leider raus. Akea B&B Hotels auch abgestiegen und damit oder haben auch zugemacht.
Mhm.
Aber das war so ein bisschen auch gekoppelt an, können sie die World Tour halten? Zumindest so die, glaube ich, die Ansage vom Sponsor B&B Hotels, sie wollen nun World Tour Team sponsern.
Mhm.
Dann kommen neu dazu Uno X, die den Aufstieg geschafft haben, sind das 19. Team im Dreijahres-Ranking geworden. Israel Premier Tech ist wieder in der World Tour. Und Lotto fusioniert mit Intermarché, die nicht abgestiegen wären, gerade so als 18. Das heißt, aus zwei Teams wird eins. Und dadurch.
Ganz kurz.
Ja.
Aufstieg-Abstiegssystem bei einer Fusion, was zählt denn da jetzt?
Ist in dem Fall egal, weil sie sind ja beide in der World Tour. Die einen steigen auf und die anderen haben die Klasse gehalten.
Im Prinzip
hast du zwei Teams mit zwei Betreibergesellschaften und zwei Lizenzen. Was jetzt im Raum steht, das Gerücht ist so, ey, okay, wurde glaube ich auch im Besenwagen diskutiert, kann man jetzt nicht einfach diese Betreibergesellschaft Intermarché, die Intermarché Wanty GmbH kaufen, die Besitzer ist von einer World Tour Lizenz. Und dann
als Lizenz, absteigendes Team
als,
meinst du?
Als nicht absteigendes Team, die haben die Klasse ja gehalten. Das heißt, die haben eigentlich das Recht, in der World Tour zu starten.
Ja.
Kaufst du diese Betreibergesellschaft, gibst sozusagen Lizenz, dann verkaufst du Lizenz an deine andere und hast dann eine World Tour Lizenz. Da gibt es das Gerücht. Sagen, also,
hättest du zum Beispiel als Akea, wenn die jetzt absteigen würden und du springst einfach auf diesen Intermarché zu, kaufst die Lizenz, könntest du die dann halten?
Ja, theoretisch schon. Und das Q36.5 oder das Pinarello Q36.5, so wie es nächstes Jahr heißt, Team, gibt es Gerüchte, dass sie das vielleicht im Auge haben.
Ach, krass.
Das wäre ein Surprise. Weiß man jetzt alles nicht genau. Es haben auf jeden Fall jede Menge Teams sich auch, oder die Teams haben sich jetzt, mussten sich registrieren oder mussten anmelden, dass sie eine World Tour Lizenz haben wollen. Und sie haben es wohl gemacht, auch wenn sie überhaupt nicht berechtigt wären dafür.
Weil wenn du sagst, obwohl es ist eher aufgeschrieben, ich wollte gerade sagen, wenn Akea und Cofidis absteigt und Intermarché dann wegfliegt und Lotto einfach aufgestiegen wäre, wäre nicht ein Platz frei? Wenn du sagst, kannst du es halt, also würde man...
Genau, ein Platz ist theoretisch frei.
Hätte man nicht sagen können, man lässt dann vielleicht ein drittes Team noch weiter aufsteigen? Oder...
Ich versuche jetzt gerade hier...
Wie ist dann die Gesamtanzahl?
Genau, die Gesamtanzahl müsste ja eigentlich gleich bleiben. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen eine Verknotung im Hirn.
Ja.
Ob jetzt dann noch einer nachrückt, auf jeden Fall wird es dann nochmal, das, wo es auch nochmal interessant wird nächstes Jahr, finde ich, das wollte ich eigentlich besprechen, sind die Wildcards.
Ja.
Und dadurch, dass du jetzt ein französisches Team weniger hast mit Akea B&B Hotels, generell zwei Teams fusionieren, sieht das für die Tour-Wildcards auch ganz interessant aus. Und da kommen dann unsere Freunde von Unibet Rose Rockets, die jetzt nächstes Jahr auf Rose-Rädern fahren und auch Rose im Namen haben.
Die Uniroros.
Die URRs.
URRs.
Ist die Abkürzung. Ins Spiel, die nämlich auch schlauerweise mit Auge eine französische Lizenz gezogen haben Anfang des Jahres. Dadurch wird man natürlich noch mal ein bisschen attraktiver. Und könnten tatsächlich, sind auch jetzt unter die ersten 30 gekommen.
Ich wollte gerade fast sagen, die haben keinen einzigen französischen Fahrer, außer Kilian Verschuren. Aber das ist natürlich auch ganz geil.
Die haben mehrere französische. Die haben Axel Wenz, Baptiste Huet.
Ah, okay.
Und Kilian Verschuren. Und dann hatten sie noch einen Stagiaire. Die Frage ist, wer bleibt an Bord nächstes Jahr? Richtig safe an Bord ist nur einer, ist nur der Kilian Verschuren
bisher. Genau.
Aber die haben eine realistische Chance tatsächlich, nächstes Jahr die Tour zu fahren. Da wartet man natürlich jetzt drauf und sagt so, boah, gucken, ob sie es packen. Mhm. Und die haben ein paar interessante Transfers gemacht. Wir haben schon über Dylan Groenewegen gesprochen.
Ja.
Haben jetzt auch Wout Poels geholt.
Ja, das habe ich gesehen.
Jannis Peter, erster deutsche Fahrer. Fand ich eine sehr witzige Ankündigung. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Fantastisch.
Also, haben sie ja schon immer gut gemacht.
Ja. Auch der Launch mit Rose war geil.
Auch der Launch mit Rose war geil. War
ein gutes Video.
Muss ich auch sagen. Haben sich echt gut verstärkt. Und ich bin gespannt, wer noch die weiteren 11 Fahrer sind, die jetzt dazukommen.
Und unser Matthias Kopecki.
Und Thomas und Matthias.
Unser Dude, der uns jedes Jahr bei Tracker mit Grillfleisch versorgt hat.
Ja, stimmt. Nächstes Jahr wieder.
Nächstes Jahr wieder hat dann die schöne Chance, vielleicht die Tour de France
zu durchschnittliche machen. Tischtennisspieler, muss man sagen,
beim Rundlauf. Ja, stimmt.
Aber gute Raver.
Yep.
Also, Kopecki-Brüder, Tipp, gut, einmal reinfolgen. Zwei echt sympathische Dudes.
Auch der Bro, der uns übrigens bei unserem erfolgreichsten Instagram-Reel in die angeführt hat.
Ich kenne den Weg. Was ich eben noch angekündigt habe mit dem Business Model Cycling und den Teams, die zugehen. Also Arkea macht zu, Intermarché, haben wir schon gesagt, fusioniert mit Lotto. Ist aber ein zäher Prozess, muss man sagen. Also ist ja immer noch nicht alles richtig durch und die werden da hinter den Kulissen richtig am Ackern sein. Dann gibt es noch ein Team, was schließt. Das ist dieses Wagner-Bazin-Team. Mhm. Lukas weiß gar nicht, wovon ich rede.
Doch, das belgische
Pro-Conti. Das belgische Pro-Conti-Team, was Bingoal war noch 2024.
Ja. Schönsten Trikots im Peloton.
Die machen zu. Total Energies hat nur noch den Hauptpartner Total Energies für ein Jahr bis Ende 26. Mhm. Danach gehen die voll in Ineos Total Energies rein.
Ah, okay, ja.
Das heißt, das ist jetzt so der erste Step gewesen. Nächstes Jahr noch ein Übergangsjahr, danach voll rein. Dann ist halt die Frage, schafft es das Team einen weiteren Sponsor zu finden? Ich habe komplett aufgeben, werden sie nicht. Es ist ein rein französisches Team.
Ja.
Da ist die Frage halt nächstes Jahr. Das ist, glaube ich, das Entscheidende für Unibet Rosa Rockets, sagt sich die ASO, die sind eh tot. Den brauchen wir nicht mehr einladen und laden dafür ein neues Team ein. Oder sagen sie, hey, wir bieten dem Team noch einmal die große Bühne.
Ich glaube, ich würde schon eher sagen, dass sie das französische Team halten wollen.
Aber es ist anders auch ein französisches Team.
Ja, aber auf dem Papier. Anders. Das sind halt die Jüngeren und ich glaube, kennst du bei Netflix-Doku, wo deren Sitz, wo die in diesem Schloss, wo die das, wo die ihre Teamsitz haben? Und jetzt, ich glaube, ich sag mal so, der Christian war schon mal da, Prudhomme.
Safe. So.
Und
wie französisch möchtest du sein, ja.
Genau. Und dann haben die gemeinsam auf dem Rotwein und Baguette.
Auf der anderen Seite, sag ich dir mal ganz ehrlich, nenn mir mal bitte aus dem Stegreif 3 Fahrer vom Team Total Energies, ohne nachzugucken.
Geoffrey Soup hätte ich noch hingekriegt, der Mann mit dem Riesenbart.
Er fährt da gar nicht mehr.
Echt?
Also der hat zumindest für nächstes Jahr noch keinen Vertrag. Jahr dann halt. Jetzt hat er noch, der ist 37, Lukas.
Hier, Jordan Gégard.
Jordan Gégard, ja.
Und unser ehemaliger Coach, der
Fahrer, ne?
Ja, ich sammle mir halt Informationen zurecht. Fahrer, boah.
Ja, genau.
Habe ich Geoffrey Soup schon gesagt?
Ja. Ein anderer Fahrer, der mir noch irgendwie auch eingefallen wäre, jetzt Anthony Turgis, um den dreht sich ja diese Folge.
Ja.
Aber das ist auch der einzige andere, der mir wahrscheinlich nicht eingefallen wäre, wenn ich nicht drauf geguckt hätte.
Ja.
Den Rest, und ich gucke schon viel Radrennen und sowas, das kann ich halt eigentlich gar nicht so richtig beziffern.
Nee, verstehe ich voll. Also,
und dann, auf der anderen Seite hast du Unibet Rosa Rockets mit Dylan Groenewegen, der hat mittlerweile schon, glaube ich, 6 Tour-Etappen gewonnen.
Ja.
Und Wout Poels, das heißt, du hast da schon ein paar interessantere Fahrer. Und das wird eine sehr interessante Entscheidung werden. Wie entscheidet sich dann die ISO? Gibt sie dem Team nochmal eine Bühne, damit sie den Sponsor finden? Oder sagt man, hey, das Team, sorry, aber das geht eh seiner Wege?
Ich wünsche es dem Team natürlich an sich nicht, aber wenn wir das ja vergleichen, so mit dem aufstrebenden Team, mit den Rockets, so, dann muss, also wäre schon cool, wenn die irgendwie ihre Chance bekommen. Ja, wir können, ich kann gerne mal fragen, also unser ehemaliger Coach Gregory, der dort in der, mit als Coach und in der sportlichen Leitung.
Ob der mehr als drei Fahrer nennen kann, meinst du?
Das ist fies. Aber ich kann mal fragen, was so, ob da irgendwas, ob der irgendwas weiß.
Ich glaube nicht, dass der irgendwas weiß, das weiß aktuell gar keiner.
Ja.
Und die Nominierungen werden ja dann irgendwann in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Ein weiteres Team, was noch für 26 Geld hat, aber darüber hinaus nicht mehr, ist das Team Flanders.
Auch eine Instanz, ne?
Du hast halt eigentlich zwei Teams gehabt. Du hast Wallonie-Bruxelles gehabt, das ist ein bisschen für den wallonischen Teil von Belgien. Ja, ja. Die haben, glaube ich, auch Fördergelder vom Staat bekommen. Und Flanders das Gleiche. Das heißt, das sind so die beiden Teams. Und die sind eigentlich genau das, was wir in Deutschland bräuchten, also ein Pro-Team in der Mitte.
Ja.
Übergang. Und beide sind jetzt gefährdet.
Ja.
Was ein bisschen schade ist für den belgischen Radsport. Zumal halt jetzt sowieso dann auch mit Lotto und Intermarché zwei belgische Teams schon zusammengegangen sind. Und dann hast du eigentlich schon, also da fallen dann im Prinzip drei belgische Teams weg.
Vor allem ist also Topsport Flandern, wie es früher hieß, oder Team Flanders Baloise jetzt, ist auch eine, also wirklich Instanz. Das Team gibt es an sich ja seit 2003 und seit 2006 mit Topsport Flandern oder Flandern als Markennamen mit drin. Das ist schon wild.
Ja.
Also wenn du sowas halt nicht halten kannst.
Topsport Flandern, ja genau, seit 2006. Das ist krass.
Ja, yeah, seit 2006 halt ist Flandern mit drin. Und das ist schon, da, die haben schon echt viel da investiert.
Ja, und da sind auch extrem viele gute Fahrer hervorgegangen. Und ich hoffe, dass es irgendwie weiterfinanziert werden kann.
Du, das ist der Albtraum meiner Conti-Zeit, dieses Team. Also wenn du mal ein Rennen höher gefahren bist, mal ein 1-1er oder auch manchmal bei 1-2er, wenn die mit dabei waren.
Ey, das war dein Problem?
Ja, ich habe natürlich nicht konkurriert mit denen, aber die haben einfach das scheiß Rennen schnell gemacht. Das war einfach brutal hart. Ich bin halt oft in Frankreich und Belgien und Holland gefahren. So, wenn die da waren, dann weißt du halt, da war ja der C-Kader da. So, dann tritt keiner von denen unter 400 Watt die ganze Zeit. Das sind einfach so riesen
Brecher.
Flander, ja. Original Flandern sind halt einfach Brecher. Die nehmen die auseinander. Total.
Ja, da fallen auf jeden Fall ein paar Teams weg und macht die Situation für Fahrer generell nicht besser.
Ja.
Für nächstes Jahr also konkurrieren sehr, sehr viele um einen Platz. Ich habe noch das Thema Transfers gehabt hier.
Ja, Jesus.
Und zwar gibt es da ja ein paar interessante Wortpools, haben wir schon besprochen. Es gibt zwei Sprinter, die auf dem Markt sind. Sam Bennett und Sam Welsford.
Ach krass.
Sind beide noch nicht wirklich gesigned. Sam Welsford war ja lange im Gespräch mit Ineos und ist wohl auch immer noch da im Gespräch. Aber bevor Dave Brailsford zurückgekommen ist, haben sie ihm wohl was zugesagt, was sie dann am Ende nie unterschrieben haben. Sehr ärgerlich. Ah. Tut wirklich weh.
Ja.
Das heißt, die beiden sind noch auf dem Markt, sind beides so Sprinter, wo du sagst, boah, sind sehr schnell, aber das darf vorher auch nicht sehr schwer sein.
Ja, klar.
Also wenn du zwei sichere Etappensiege oder drei haben willst bei der Tour und andere, dann holst du den halt Sam Welsford, dann startest du schon mal richtig geil ins Jahr.
Weil er ist ja Garantie für die australische
Das Welt. Ist ja wirklich eine Garantie. Der hat wirklich eine 1,00-Quote bei jedem Wetthersteller, dass der da eine Etappe gewinnt.
Ja, das stimmt.
Aber dann wird es halt hinten raus immer ein bisschen dünn, wenn die Rennen so ein bisschen anders gefahren werden. Da ist Sam Bennett schon noch robuster, würde ich sagen. Aber beide sind auf dem Markt. Beide kosten natürlich auch einiges an Geld.
Kommt aber an, wie lange sie auf dem Markt sind.
Das ist korrekt, ja. Angebot und Nachfrage regelt da normalerweise ein bisschen was. Und
These, Sam Bennett zu Astana.
Ja, also ich weiß, was du damit meinst. dann noch einer, Fernando Gaviria.
Ja.
Auch auf dem Markt.
Gaviria in die Offseason.
Gaviria, so wie der Sprinter Gaviria, nicht wie Pablo Escobar.
Ja, ja.
Gaviria. Ja, krass, dass so jemand jetzt bei Movistar keinen Vertrag mehr kriegt, aber der ist halt im Prinzip auch gar nicht mehr aufgefallen die letzten Jahre.
Ja, sag ich ja, also Wechsel, Transfer ist dann so, ja.
Den Namen habe ich ehrlich gesagt in meiner Liste schon fast erstmal überlesen, bis ich dann gemerkt habe, so Gaviria, da war ja mal was, der war ja mal echt krass.
Der war richtig gut.
Zwei
Tour de France Etappen, so.
Also, der Mann der langen Sprints in letzter Zeit, wo er sich gedacht hat, so, ich versuche es ein bisschen anders, ist auf jeden Fall noch auf dem Markt. Gucken, wo der endet oder ob er seine Karriere beendet. Wie alt ist der?
Der ist 31.
Das ist noch ein bisschen früh, würde ich sagen. Dann ein interessanter Transfer, der sehr wahrscheinlich ist, ist Benoît Cosnefroy. Guter Fahrer, wirklich guter Fahrer, finde ich. Wahrscheinlich zu UAE. Und war auch mit Ineos im Gespräch. Dann gibt es noch so ein paar Sachen wie Jack Hake, der wahrscheinlich zu Ineos geht. Der war auch mal ein bisschen vielversprechender, was GC angeht. Könnte da ein solider Helfer werden, einen guten Job machen. Victor Lafay kann anscheinend weiterfahren. Er hat Optionen.
Ja.
Das ist gut. Weil ich fand ihn bei der Tour auf Guangxi auch wieder witzig, da sei da auf einmal, es war auch so ein typischer Victor Lafay-Anstieg.
Victor Lafay ist sehr, ist schon cool mit dem irgendwie. Ja. So random kommt er immer mal aus der Versenkung.
Genau.
Laurens Rex, den wir hier im Podcast hatten, haben wir schon mal gesprochen, dass es zu da Quickstep geht.
Den finde ich gut, den Transfer. Ich finde, das macht Quickstep gut, die machen eine, bauen eine gute Truppe und so ein Laurens Rex. Es ist gut, dass er nicht mehr alleine verantwortlich ist für das Ergebnis des Teams.
Ja,
das war bei Intermarché halt so. Ja. Und jetzt hast du da Dylan van Baarle. Keine Ahnung, wie der in Form kommt. Stuyven, würde ich mal sagen, wechselt aber das erste Mal das Team. Also ich hätte jetzt gesagt, Stuyven ist eine Bank, wechselt aber das erste Mal das Team. Und das kann auch mal was verändern. Der ist sein ganzes Leben bei Trek gefahren. Und wenn der weiter so fährt, ist es natürlich super. Und dann haben die da ein paar Leute, auch jetzt mit einem Paul Manier, der ja auch sagt, er kann Klassiker gewinnen. Gut, mit dem Erfolg in letzter Zeit, glaube ich, hast du Selbstbewusstsein und behauptest erstmal sehr viel. Ich glaube auch, dass er potenziell das schaffen kann. Und dann im Tim Elia, da hast du schon mal eine ganz gute Truppe für so die Halbklassiker-Klassiker. Und dann kannst du im Finale ein paar Karten spielen. Einziges Problem ist, wenn du halt einfach, wenn einfach alle fünf von Pogacar abgehängt werden, dann hilft dir die Mannschaftsstärke auch nicht so krass viel.
Ja, das verstehe ich.
Das ist so ein bisschen der Haken an der Sache. Wenn es einen gibt, der so überlegen ist.
Wir sind dann zahlenmäßig überlegen, ja, aber Pogacar im Ranking
der
Teams, hast du schon mal gesehen? Team-Ranking der UCI-Punkte?
Habe ich schon mal irgendwann gesehen, mitten in der Saison. Wo ist er denn jetzt am Ende?
Zehnter. Pogacar ist das zehntbeste Team.
Und der kostet halt nur 8 Millionen, 9 Millionen, je nachdem, wie es mit Boni ist. Da gab es ja auch so ein paar Aufzählungen, was er insgesamt verdient. Schon solide.
Geht eigentlich, ne? Wenn er so viel wie ein zehntbestes Team einspielt.
Ja, also da Preis-Leistung.
Richtig
gut. Pogacar, Stiftung Warentest. Sehr gut.
Ja, wirklich.
Genau, dann gucken wir nochmal durch, was gab es noch für interessante Sachen. Anton Palzer, leider keinen Vertrag mehr bekommen bei Red Bull Bora-Hansgrohe. Dann haben wir, glaube ich, schon mal über so ein paar...
Haben wir schon gesprochen, dass James Knox zu Picnic PostNL geht?
Haben wir ja schon mal besprochen in der Folge sogar, weil als so ein bisschen als Helfer für Oscar Online.
Ja, ja, genau.
Ja. Dann sind im Prinzip so ein paar Leute noch von Picnic PostNL da, wo wir schon gesagt haben, so, boah, mal gucken, was aus denen wird. Und ich glaube, ansonsten haben wir keine so großen Namen mehr, die auf dem Markt sind.
Mein Erzfeind Will Barter wechselt noch zu Tudor Pro Cycling. Will Barter, der mir den Comeback genommen hat. Will Barter übrigens, den ich in meiner U19, habe ich letztens mal festgestellt. U19 bin ich in Belgien so eine Rundfahrt gefahren und habe letzten Etappe.
War der mal 82. und U79?
Und da habe ich, ich war nämlich Sechster. Da habe ich an dem Tag habe ich das Bergtrikot einfach der Rundfahrt geholt am letzten Tag und habe ihm einfach 5 Minuten gegeben. Nimm das, Will Barter.
Ja, nimm das. Und 10 Jahre später hat er sich gesagt, nimm das, Lukas Löhr.
Deswegen
der komm.
Nehme ich dein Comeback.
Der hat vorher das Science-Video gesehen oder den Podcast gehört. Der Typ damals in Belgien, der kleine Drecksack.
Ja, bei der Dridachse von Axel.
Den tue ich jetzt mal richtig weh.
Also bei der Dridachse von Axel sich das...
Axel, hast du mal das Bergtrikot geholt.
Ja, letzte Etappe.
Boah, Lukas, ey.
Hat irgendwann... Ich hatte noch zwischendurch ein bisschen Konkurrenz mit Erik Süßemilch, der auch immer mal auf die Punkte gegangen bin. Da habe ich ihm angeguckt und meinte so, lass es, ich habe Bock darauf heute. Ich hatte ein gutes Bein.
Teaminternes Duell gehabt.
Ja, ja. Besser, ganz ehrlich, besser wurde es seitdem auch nicht mehr in meiner Radkarriere.
Ja, bist okay. Du hast Will Barter 5 Minuten gegeben. Das könnte ich nicht von mir behaupten. Ah, herrlich. sonstige.
Ich würde sagen, Tour de France du Femme avec Swift machen wir bei der nächsten Folge. Also nicht nächste, aber separat nächste Mal, wo wir die Chance haben, darüber zu sprechen, weil wir schon sehr weit heute sind. Das
wir, machen auf jeden Fall eine, ja, wir machen auf jeden Fall eine Analyse. Ja. Genau. Wir haben jetzt ein bisschen Programm.
Wir haben jetzt nicht ein bisschen Programm, wir können ein bisschen für den Podcast, vorwegnehmen. Ne? Geplant ist nächste Woche dann einmal Podcast mit Dr. Peter Leo, dass wir da so ein bisschen mal
ja, gut, über... Dann, dann muss das jetzt auch klappen, wir sind verabredet.
Achso, ja, sonst schneide ich es hier nochmal raus.
Im Nachhinein geht das nicht mehr, Lukas. Ja, da habe ich richtig Bock drauf, ja, über... lasst uns doch eure Fragen auch zukommen.
Ich wollte gerade sagen, lasst uns doch einfach Fragen zukommen, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben, die wir mit unserer Brille vielleicht jetzt nie sehen würden.
Das Thema, was ich aber gerne vorgeben würde, ja, ist Development von jungen Fahrern.
Oh, sehr gut, ich wollte es genau das gleiche sagen.
Weil das ist sein Thema. Ja. Man merkt einfach immer, wenn man mit ihm spricht, darüber, was seine Passion er hat, und findet seinen Ansatz extrem gut.
Ja.
Und deswegen freut euch mal auf die Folge, haut uns alle Fragen rüber, die in die Richtung gehen. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen vielleicht auch noch eine Folge in die Richtung machen können mit einem weiteren Gast. Und ja, schickt gerne alles durch, was ihr da an Fragen zu dem Thema habt.
Genau. Und ich würde sagen, damit haben wir eine gute Folge. Machen wir einen Sack zu. Sprechen wir uns nächste Woche. Und genau, schaut nochmal gerne ins aktuelle YouTube-Video rein. Kommt dann auch heute raus. Es geht um ein bisschen Erklärungen des Trainingslagers. Ist jetzt heute vielleicht ein bisschen kurz gekommen, falls noch Fragen dazu kommen. Schaut es euch an, stellt sie mir gerne, entweder im YouTube-Video, ich schreibe da gerne Kommentare, oder in 2-3 Wochen sprechen wir nochmal umfangreicher. Ist noch ein bisschen Zeit. Wenn immer Fragen sind zu den Trainingslagern, die wir dieses Jahr anbieten, dann beeinflussen sie gerne noch meinen Podcast und erklären sie ein bisschen, was wir da vorhaben. Es gibt nämlich dieses Jahr, Lennart, 2.
Due
Trainingslager in 2026. Geil.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Tschüss.